Guten Morgen, ich heiße Barbara O'Neill und ich bin eine Gesundheitsreferentin aus Australien. Ich bin hier, um Ihnen heute zu sagen, dass der menschliche Körper dazu entworfen ist, sich selbst zu heilen, wenn man ihm dazu die richtigen Bedingungen gewährt. In den drei heutigen Folgen wollen wir uns mit Ernährung beschäftigen. Es ist sehr wichtig, dass der Körper die Nahrung erhält, die er braucht, um richtig und effizient zu funktionieren. Deshalb werde ich mit einem Blick auf den Projektleiter beginnen. Dieser Projektleiter ist die Leber. Die Leber ist das größte der inneren Organe des Körpers. Sie ist das einzige Organ, dem die Fähigkeit innewohnt, sich selbst zu heilen. Damit der Körper richtig arbeitet, ist die Leber unerlässlich. Daher auch die Bezeichnung Projektleiter. Mein Sohn James arbeitet als Projektleiter. Und wenn die Maurer auf die Baustelle kommen, gehen sie zu James. Und wenn die Installateure auf die Baustelle kommen, gehen sie zu James. Und wenn die Verputzer auf die Baustelle kommen, gehen sie auch zu James. Er ist der Projektleiter, er überwacht die Baustelle. Genau das macht auch die Leber. Wir können sehr froh darüber sein, dass die Leber sich regenerieren kann, denn sie ist der Projektleiter. Wenn der Projektleiter nicht arbeitet, geht auf der Baustelle gar nichts. Wenn wir jetzt anfangen, über die Leber zu sprechen, möchte ich gerne alles betrachten, was in den Körper kommt und was die Leber damit macht. Wenn Umweltgifte in den Körper kommen, sieht sich die Leber diese Umweltgifte an und trifft eine Entscheidung. Sie kann sie in harmlose Substanzen zerlegen, die aus dem Körper ausgeschieden werden können. Oder wenn es sehr toxisch ist, kann sie es auch lagern, und zwar im Fettgewebe. Das macht sie mit ihren Umweltgiften. Illustrieren wir das noch mit einer kleinen Zeichnung. Hier haben wir Fett. Und falls es eine giftige Substanz ist, wird sie im Fett eingelagert. Aber was ist mit der Nahrung? Was macht die Leber mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen? Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurden so viele Kohlenhydrate gegessen. Also werden wir uns ganz besonders die Kohlenhydrate ansehen. Was haben die meisten Menschen heute Morgen gefrühstückt? Machen wir eine Datenerhebung der Kohlenhydrate. Wir wissen, was die meisten Leute essen, denn es gibt einen ganzen Gang nur mit Brot in den Regalen. Ich weiß etwas über Deutschland, dass nämlich die Deutschen ihr Brot ganz besonders lieben. Obwohl ich vermute, dass auch anderswo die Leute ihr Brot lieben. Aber sogar in Australien sind die wunderbaren deutschen Bäckereien bekannt. Und natürlich Cerealien. Unsere Gesellschaft lebt unter Zeitdruck. Und so lieben viele Haushalte die Cerealien. Denn man schüttet sie einfach in die Schüssel, noch Milch drüber und bald hat es die Konsistenz von nassem Klopapier. In 10 Minuten ist schon alles durch die Futterluke und man stürzt aus dem Haus. Es muss schnell gehen, deshalb wollen die Menschen Fast Food. Weitere Kohlenhydrate finden sich im Gebäck, also Kekse, Kuchen, süße und salzige Backwaren, das alles unter dem Stichwort Gebäck. Ansonsten hätten wir eine ellenlange Liste. Nudeln. Die Italiener haben Pasta zu einem sehr beliebten Essen gemacht. Und auch Pizza. Wahrscheinlich stammt ein weiteres Kohlenhydrat aus dem asiatischen Raum, nämlich Reis. Und beim nächsten weiß ich, dass die Deutschen das auch sehr lieben. Genau wie mein Ehemann als O'Neill mit irischen Vorfahren liebt er seine Kartoffeln ebenfalls. Dieses Lebensmittel ist auch sehr kohlenhydratreich. Und zu guter Letzt haben wir noch den reinen kristallisierten Säurebilder ohne Nährstoffdichte, den man aus Zuckerrohr oder Zuckerrübe gewinnt. Würden Sie mir zustimmen, dass die Menschen heutzutage weltweit sehr viele Kohlenhydrate zu sich nehmen? Ganz egal, wohin ich gehe. Ich war in England, in Schottland, schon öfters in den USA und natürlich kenne ich Australien. Dort werden sehr viele Kohlenhydrate gegessen. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand für diese Ernährungsweise entschieden hat. Aber sie ist da, geht schnell und ist einfach. Was geschieht im Verdauungstrakt, wenn sie hier zerlegt werden? Sie werden zu einer bestimmten Substanz aufgespalten. Und diese Substanz ist Glucose. Alle diese Nahrungsmittel werden zu Glucose zerlegt. Diese Glucose ist der wichtigste Brennstoff für jede Zelle des Körpers. Gehen wir also zur Zelle und sehen uns an, was dort geschieht. Hier haben wir die Zelle und die Glucose geht hinein. In 20 Schritten wird sie umgesetzt. Diese 20 Schritte liefern uns zwei Energieeinheiten. Essen wir nicht genau aus diesem Grund? Wir essen doch, um Energie zu bekommen. Das Resultat der 20 Schritte ist eine chemische Form der Glucose, die Pyruvat heißt. Mit diesem Pyruvat als chemische Form der Glucose wird dann das Kraftwerk gespeist. Für diejenigen, die Fachbegriffe mögen, das ist der glykolytische Weg. Der nächste Weg läuft in den Mitochondrien ab, nämlich der Zitronensäurezyklus. Dieser Weg verläuft in 8 Schritten und liefert uns sage und schreibe 36 Energieeinheiten. Da stellt sich doch die Frage, wie kommt es, dass dein Weg in 20 Schritten nur 2 Einheiten ergibt und einer mit 8 Schritten und 36 Einheiten liefert? Sauerstoff ist die Antwort. Sauerstoff macht den Unterschied. Das ist der oxidative Weg. Dieser Weg produziert die Energie durch Fermentierung ohne Sauerstoff. Was Sauerstoff doch für einen Unterschied macht. Das werden wir uns in einer weiteren Folge ansehen. Aber heute werden wir die Reise der Glucose ansehen. Unsere kohlenhydratreiche Ernährung beschert uns noch viel mehr Glucose, als gebraucht wird. Einmal wird die Glucose, wenn sie zur Leber kommt, zu den Zellen geschickt, wie wir gerade gesehen haben. Wenn diese Nahrungsmittel hier im Verdauungstrakt zur Glucose aufgespalten werden, können sie durch den Darm ins Blut gelangen. Vom Darm aus führt der Highway, bei Ihnen heißt das Autobahn, nicht wahr? Die Hauptstraße zum Projektleiter Leber. Und danach schickt die Leber die Glucose zu den Zellen. Aber wir haben immer noch so viel Glucose übrig. Und jetzt schickt sie es immer noch zu den Zellen. Aber jetzt soll sie dort eingelagert werden. Wie Trauben sind die kleinen Glucosemoleküle aufgereiht. Das nennt man Glykogen. Mit Glykogen bezeichnet man schnell abrufbare Glucosespeicher. In unserem Gesundheitszentrum fragen wir die Gäste immer, meint ihr nicht, dass wir einen Grund haben, euch abends nur eine leichte Suppe zu geben und von euch noch früh Sport zu fordern? Woher bekommen wir denn die Energie dafür? Dazu habt ihr eure Glykogenspeicher, die in den Muskelzellen nur darauf warten, aufgebraucht zu werden. Und wenn sie anfangen, ihren Körper zu bewegen, fängt er an, dieses Glykogen zu pflücken. Das ist ein ganz erstaunlicher Vorgang. Er sitzt schon in der Muskelzelle, wird gewissermaßen gepflückt und verstoffwechselt, gepflückt und verbraucht. Ihre Muskelzelle speichert das Glykogen. Und dieses Glykogen kann nur vom Muskel verbraucht werden. Es kann nirgendwo anders hingehen. Aber in ihrer Leber kann auch Glykogen eingelagert werden. Und dieses Glykogen kann überall in den Körper geschickt werden. Also eine wunderbare Quelle, um das Gehirn oder andere Organe zu versorgen, die Brennstoff brauchen. Das kommt vom Glykogenspeicher der Leber. Aber mit einer kohlenhydratreichen Ernährung bleibt immer noch Glucose übrig. Und jetzt lagert der Körper das im erstaunlichsten aller Energiespeicher ab, nämlich das Fett. Was passiert mit den Menschen in den Ländern, die diese kohlenhydratreichen Nahrungsmittel essen? Sie werden immer breiter. Wussten Sie schon, dass die Australier die Amerikaner überholt haben? 63% der Australier sind übergewichtig oder adipös. Mit dieser kohlenhydratreichen Ernährung. Was ich Ihnen hier erklärt habe, sind die wissenschaftlichen Basics. Das sind einfach Grundlagen der Wissenschaft. Und es gab in der Geschichte verschiedene Wissenschaftler, Ernährungsberater und Ärzte, die das wahrgenommen haben. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Dr. Robert Atkins. Sein Buch führte die Bestsellerliste der New York Times 4 Jahre lang. Das war so Ende der 80er, denke ich. Vielleicht Anfang der 90er. Ich habe sein Buch nie gelesen, weil alles, was ich darüber hörte, so klang. Du musst viel Fleisch essen. Butter, Sahne, Käse und Eier essen. Und ich als Vegetarierin, die sich pflanzlich ernährt und die alle diese Nahrungsmittel nicht isst, hatte also kein Interesse daran. Aber eines Tages hatten wir einen Gast, ein wohlhabender Geschäftsmann, der mir sagte, ich weiß schon, dass dir das nicht gefallen wird, Barbara. Er war schon gute 60 und er erklärte mir, mir geht es mit der Atkins-Diät hervorragend. Wissen Sie, was ich mache? Ich muss zuhören und ich wollte etwas wissen. Ich wollte wissen, warum? Das dritte Newton'sche Gesetz über Wechselwirkung besagt, dass jede Aktion gleichzeitig eine gleich große Reaktion erzeugt, die auf den Verursacher der Aktion zurückwirkt. Es gibt also immer einen Grund. Warum ging es diesem Mann mit der Atkins-Diät so gut? Also, ich bin ein Verfechter pflanzlicher Nahrung. Ich sehe mir den Garten Eden an, da gab es nur pflanzliche Nahrung. Ich sagte, und was isst du, wenn du davon weggehst? Er antwortet, oh, und dann gehe ich zurück zu meinem Brot, den Cerealien und dem Gebäck. Um es kurz zu machen, ich habe mir das Buch dann doch gekauft und ich habe Dr. Robert Atkins' Diet Revolution gelesen. Es hat mich fasziniert. Ich war von seiner Wissenschaft fasziniert. Hier ist die Wissenschaft. Ich war auch von seiner Geschichte fasziniert. Er erzählte, wie er als Allgemeinarzt Ende 40 anfing, Gewicht zuzunehmen. Zu viel sitzen. Er schrieb, dass er abnehmen wollte und wissenschaftliche Fakten kannte. Also sagte er, dass er sich entschloss, mit den Kohlenhydraten aufzuhören, weil er wusste, dass sie als Fett eingelagert werden. Wovon ernährt er sich dann? Er hatte viele Ballaststoffe, denn er wusste, wenn er nicht mit viel Ballaststoffen sein Fleisch, die Butter, die Sahne und den Käse durch seinen Darm hindurch bekommen konnte, würde er wahrscheinlich zum Stillstand kommen. Den meisten Leuten ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass man bei der Atkins-Diät täglich 3 Cups amerikanische Maßeinheiten Gemüse essen muss. Ein Teil davon müsste Grünzeug sein. Ja, er hat viel Fleisch, Butter, Käse, Sahne, Ei, also Protein. Und ja, in Fleisch, Butter, Sahne, Käse und Eis natürlich eine Menge Fett enthalten. Aber er machte das und merkte nach einigen Monaten, dass das Gewicht dahin schmolz. Kein Wunder. Denn wenn man dem Körper das nicht gibt, fängt er an, davon zu zehren. Wissen Sie jetzt, warum ich Fett das erstaunlichste Brennstoffdepot im menschlichen Körper nenne? Hatte er Energie? Er hatte viel Energie. Denn wenn wir dem Körper das vorenthalten, kann die Leber durch den Prozess der Gluconeogenesis die Fettdepots angreifen, um uns Glucose zu geben. Die Leber hat auch die Fähigkeit, Proteine und Fett zu zerlegen und uns darauf Glucose zu liefern, wenn es nötig ist. Er verlor also Gewicht, war voller Energie und hatte nie Hunger. Er hatte deshalb nie Hunger, weil diese 3 Nahrungsgruppen dafür sorgen, dass die Nahrung länger im Magen bleibt. Ballaststoffe halten die Nahrung länger im Magen, weil sie die Glucose binden und nur langsam abgeben. Proteine bleiben auch länger im Magen, weil im Magen das Eiweiß zerlegt wird. Durch Fett bleibt es auch länger im Magen, weil es die Nahrung umschließt und es dadurch länger dauert, bis sie zerlegt ist. So war er nie hungrig. Er konnte es mit einem Abstand von 5 oder 6 Stunden zwischen den Mahlzeiten aushalten. Hatte er also die perfekte Ernährung gefunden? Er fing an, eine seiner Patienten auf diese Diät zu setzen. Sie liebten es. Schließlich macht das alle seine Patienten. Nach 18 Monaten stellte er etwas fest, was mich faszinierte. Er stellte neben der Gewichtsabnahme bei seinen Patienten etwas fest, nämlich, dass die Diabetiker von ihren Medikamenten wegkamen. Warum? Hier haben wir die Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Insulin ist das Hormon, das der Körper gebraucht, um die Glucose in die Zelle hineinzubekommen. Wenig Kohlenhydrate, ein geringer Bedarf an Insulin. Viel Kohlenhydrate, ein hoher Bedarf an Insulin, so einfach ist das. Für die Bauchspeicheldrüsen seiner Patienten mit ihren kohlenhydratarmen Ernährung bedeutet das eine Ruhepause. Sie wurde nicht den ganzen Tag angeschrien, mehr Insulin. Raten Sie einmal, was mit diesen Bauchspeicheldrüsen geschah. Sie wurden glücklich, weil sie nicht den ganzen Tag angeschrien wurden. Typ 1 und Typ 2 Patienten kamen von ihren Medikamenten weg. Da wunderte er sich. Er hatte das eigentlich zum Abnehmen gemacht. Er bemerkte noch etwas. Bei seinen Krebspatienten fand eine Rückbildung statt. Denn wissen Sie, Krebszellen verbrauchen 15 Mal mehr Glukose als jede andere Zelle. Und der Prozess der 20 Schritte ist ein sehr schneller Weg. Und das erhält die Krebszelle. Mit dieser sehr kohlenhydratarmen Ernährung fand bei den Krebspatienten eine Rückbildung statt, weil den Krebszellen der hohe Zuckerbrennstoff fehlte. Er fand auch heraus, dass seine Patienten mit hohem Cholesterinspiegel wieder auf normale Werte kamen. Also da wunderte er sich dann wirklich, hey, was wird uns immer erzählt? Was wird uns gesagt, wenn wir den Cholesterinspiegel senken müssen? Stoppt die Proteine, stoppt die Fette, verringert das, hört mit Fleisch, Butter, Sahne, Käse und Eier auf. Stimmt das? Atkins wunderte sich. Dafür hatte er das nicht getan. Er tat es, um abzunehmen. Also nahm er medizinische Fachzeitschriften. Er fand Studien, die schon Ende der 70er durchgeführt worden waren, die zeigten, dass das Cholesterin aus der Nahrung wenig oder keinerlei Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel hatte. Wow! Er forschte weiter und entdeckte, dass diese drei die essentiellen Makronährstoffgruppen sind. Sehen wir uns doch an, warum sie lebensnotwendig sind. Ballaststoffe sind notwendig, weil ihr Magen-Darm-Trakt täglich durchgeputzt werden muss. Darin gibt es einen Haufen Winkel und Ecken, aber Ballaststoffe stimulieren die Peristaltik, sodass der Darm sich täglich bewegt. Und gerade im Ballaststoffteil vieler Lebensmittel finden sich hohe Konzentrationen anderer wichtiger Nährstoffe. Ballaststoffe und Proteine sind also essentiell. Warum? 50% der Zellmembran, die jede Zelle umhüllt, besteht aus Eiweiß. Unsere DNA, genauer die Querverbindungen, bestehen aus Aminosäuren, den Grundbaustein des Eiweiß. Neue Zellen, genauer gesagt, die Grundbausteine neuer Zellen, sind aus Eiweiß. Mein Sohn James ist jetzt 43. Er hat meine Statur geerbt. Er ist klein. Für einen Jungen ist das nicht schön. Sie wollen ja groß und muskulös sein. Er hat seinen Körperbau verändert. Er hat trainiert. Er hat viel trainiert. Er trainiert immer noch viel. Ich bekam eine Nachricht von ihm. Er wurde vorgestern 43. Bei mir war es schon in der Nacht. Er sagt, wow, bist du schon wach? Dazu ein Bild von seinen Muskeln. Er war im Fitnessstudio. Er ist jetzt richtig muskulös. Ja, natürlich hat er viel trainiert. Aber wissen Sie, was er noch machen musste? Zusätzlich Eiweiß zuführen. Denn zum Aufbau braucht der Körper Eiweiß. Er hat Follower, junge Männer, die denken, dass er 35 ist, obwohl er gerade 43 wurde. Sie wollen aussehen wie er und machen, was er macht. Denn er möchte keine Medikamente nehmen. Er bekam das auf natürliche Weise hin. Er sagte mir, Mom, was du erklärst, ist das, was Bodybuilder.com präsentiert. Früher gab es haufenweise Kohlenhydrate. Aber wissen Sie, was Sie herausgefunden haben? Ja, die Kohlenhydratmenge treibt den Blutzuckerspiegel nach oben, aber dann folgt ein entsprechender Abfall, wogegen diese drei Gruppen beständig und nicht zu überschießend Bremsstoff abgeben. Da gab es ein Umdenken. Zellmembran? Um jede Zelle unseres Körpers besteht zu 50% aus Fett. Fett ist ein essentieller Nährstoff. Das Gehirn macht eine Ausnahme. Es besteht zu 70% aus Fett. Das Gehirn liebt Fett. Das Gehirn braucht Fett. Woher kommt dann dieses fettfreie Konzept? Es stammt von einem Forscher namens Ansel Keys. Und er hat das erstmals 1953 herausgebracht. Das ist schon eine ganze Weile her, nicht wahr? Bis in die 70er blieb es ziemlich unbeachtet, aber in den 80ern wurde es zum großen Thema. Wissen Sie, was seine Theorie war? Gesättigte Fette verursachen Herzkrankheiten. Dazu betrachtet er ungefähr 26 Länder und er schloss die Länder aus, deren Ergebnisse ihm nicht gefielen. Dazu musste er die Maasai in Afrika ausschließen. Denn wissen Sie, was die Maasai essen? Milch, Blut und Fleisch und null Herzkrankheiten. Das musste er ausschließen. Es ist keine richtige Wissenschaft, wenn jemand mit den Zahlen herumspielt. Das ist doch keine Wissenschaft. Ich las sogar in einem Buch von Dr. Malcolm Kendrick, der ein Chirurg für Herzgefäße ist. Er schrieb das Buch The Great Cholesterol Con, auf Deutsch Der große Cholesterinschwindel. Er zitiert Ansel Keys, der sagt, wir sind ziemlich sicher, dass die Wissenschaft dazu kommen wird. Aber das ist doch keine Wissenschaft. Keine Wissenschaft arbeitet so. Also diese Vorstellung stammt von Ansel Keys. Und ich muss Ihnen sagen, dass es nie bewiesen wurde. Dies sind die drei notwendigen Nährstoffgruppen. Die nicht-essentielle Nährstoffgruppe. Was ist diese nicht-essentielle Nährstoffgruppe? Nun, diese Gruppe sind die Kohlenhydrate. Also eins möchte ich klarstellen. Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Preisen wir Gott dafür. Natürlich sind sie nicht schlecht. Wir lieben sie ja auch. Das Problem beginnt dann, wenn es zu viele werden und dazu raffiniert sind. Und wie viele Leute nehmen so viele davon zu sich, vor allem in raffinierter Form? Da liegt das Problem. Nein, sie sind nicht schlecht. Aber weil Kohlenhydrate ihre nicht-essentielle Nährstoffgruppe ausmachen, sind sie der verhandelbare Teil der Mahlzeit. Und die Verhandlungen hängen immer von ihrer Körpergröße ab, von ihrer Statur, von ihrem Gewicht und einfach, was sie körperlich und geistig den ganzen Tag leisten müssen. Ich bin nur eine kleine Frau. Ich habe 14 Jahre lang ununterbrochen gestillt und war immer wieder schwanger. Damals aß ich schon mehr als jetzt. Ich brauche nicht so viel. Ich bin ja nur eine kleine Frau. Damals aß ich mehr Kohlenhydrate als jetzt. Damals hatte ich vielleicht 2 Kartoffeln zu einer Mahlzeit. Jetzt habe ich gerade mal eine halbe Kartoffel auf dem Teller. Man sollte das anpassen. Wie wissen Sie, was für Sie richtig ist? Im 1. Thessalonicher 5,21 steht, prüft alles, das Gute behaltet. Prüfen Sie es selbst und probieren Sie es aus. Spielen Sie mit Ihren Kohlenhydraten, aber nicht mit Ihren drei notwendigen Gruppen. Spielen Sie nicht mit Ihren Ballaststoffen, Ihrem Eiweiß und Ihren Fetten. Wenn jemand schnell Gewicht verlieren will, was sollte er einschränken? Kohlenhydrate. Wenn jemand seine Diabetes in den Griff bekommen möchte, was sollte er reduzieren? Kohlenhydrate. Jemand möchte Krebs bekämpfen, was sollte er reduzieren? Kohlenhydrate. Eine Fangfrage. Wenn jemand an Gewicht zunehmen möchte, was sollte er erhöhen? Sollte er mehr Kohlenhydrate essen? Nein, niemand möchte ja mehr Fett ansetzen. Er möchte doch mehr Muskeln haben. Was haben wir in unseren Zentren in Amerika und Australien herausgefunden? Wir servieren viele Ballaststoffe, reichlich Protein, großartige Fette. Wir werden uns die guten Fette noch ansehen. Und wenig Kohlenhydrate. Was wir sehen, ist, dass die Untergewichtigen an Gewicht zunehmen und die Übergewichtigen Gewicht verlieren. Bei denen es passt, verändert sich nichts. Wir schlagen auch vor, dass die größeren Mahlzeiten das Frühstück und das Mittagessen sein sollten und abends nur Leichtes. Und natürlich Bewegung. Sehen Sie, wie diese Dinge zusammenwirken? Aber wie schafft man das mit einer auf Pflanzen basierenden Ernährung? Denn die Dr. Robert Atkins Diät bestand aus Fleisch, Butter, Sahne, Käse und Eier. Was sind die modernen Atkins Diäten? Die Keto-Diät, die ketogene Ernährung, Paleo-Diät, South Beach-Diät, die Zone-Diät. Im Grunde greifen sie Atkins wieder auf. Aber wie kann man das mit einer auf Pflanzen basierenden Ernährung machen? Ich will es Ihnen zeigen. Wir gehen zum 1. Mose 1,29, wo Gott sagt, was wir essen sollten. Wir werden uns also die Lebensmittel und ihren Eiweißgehalt ansehen. Und wir werden uns den Gehalt an Kohlenhydrate ansehen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Was ist ein samentragendes Gewächs? Unter diesen samentragenden Gewächsen finden wir Getreide, aber auch Hülsenfrüchte, zum Beispiel Bohnen. Außerdem haben wir noch die Samen. Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben und auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Also was könnte dazu zählen? Die Nüsse. So betrachten wir also jetzt das Getreide. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Amaranth, Buchweizen, Quinoa. Es gibt so vielerlei Getreide. Sie haben viel Proteine, aber auch viel Kohlenhydrate. Also sehen wir uns diese Liste an, wie viel von diesen Dingen aus dem Getreidebereich kommen. Also Brot, Cerealien, Gebäck, da haben wir besonders viel Getreide mit Kuchen, Muffins und dergleichen. Ja, auch Nudeln, Pizza, Reis. Können Sie sehen, dass bei einer kohlenhydratreichen Ernährung die meisten Lebensmittel aus dem Getreidebereich stammen? Was ist eine Hülsenfrucht? Dazu zählen Linsen, Kichererbsen, Erbsen, Limabohnen, Augenbohnen, Kidneybohnen, Sojabohnen. Es gibt also so viele Hülsenfrüchte. Wenn Sie wissen möchten, wie man Hülsenfrüchte zubereitet, besorgen Sie sich ein indisches, ein libanesisches, ein italienisches Kochbuch. Sie wissen, wie man Hülsenfrüchte kocht. Hülsenfrüchte sind proteinreich, aber haben einen mittleren bis niedrigen Gehalt an Kohlenhydrate. Sie haben tatsächlich ungefähr nur ein Drittel der Kohlenhydrate, die man in Getreide vorfindet. Als ich ein Paleo-Buch las, fragte ich mich, warum haben Sie mit Hülsenfrüchten ein Problem? Und dann las ich, dass sie schrieben, oh, die sind so schwer verdaulich. Sie belasten die Verdauung, sie enthalten Kohlenhydrate. Ja, das stimmt, aber nur ein Drittel dessen, was man im Getreide hat. Und so las ich weiter und weiter. Man muss mal Sachen ja bis zum Schluss lesen. Dort stand dann, ja, wenn sie richtig eingeweicht und abgespült sind, dann sind sie okay. Auf alle Fälle sind sie okay. Sie sind fantastisch. Ich war 2018 in Punjab in Indien. Und dort habe ich zu einer Gruppe von Hindus gesprochen. Ich war dort 5 Tage lang. Und sie fragten mich, was geben wir dir nur zu essen? Ich sagte ihnen Dal. Ich liebe Dal, weil Dal aus Hülsenfrüchten ist. Ich esse 2x am Tag. 2x täglich gab es 5 Tage lang 10 unterschiedliche Dals. Mit verschiedenen Hülsenfrüchten, anderen Gewürzen. Das war sehr lecker. Ich war sehr zufrieden, jeden Tag 2x Dal zu essen. Und keine 2 waren gleich. Es gab so eine Vielfalt. Nun, was sind Samen? Dazu zählen Kürbissamen, Sesamsamen, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Chiasamen. Samen enthalten ziemlich viel Protein, aber nur wenig Kohlenhydrate. Was zählt zu den Nüssen? Lieben wir nicht alle Nüsse? Die meisten Leute essen wochenlang keine Nüsse und dann kaufen sie sich einen Beutel Cashews und essen den an einem Nachmittag. Nein, nein. Wir sollten davon ungefähr 8 Nüsse essen. Zu jeder Mahlzeit. Mein Schwager ist 1,97 Meter groß. Für den wären es 10 oder 12 Nüsse pro Mahlzeit. Das muss man an die Person anpassen. Eine Frau sagte mir einmal, ihr 5-Jähriger bekommt 5, ihr 3-Jähriger 3. Und wie viel bekommt ihr 8-Jähriger, fragte ich. Ein guter Richtwert ist, was in ihre Faust passt. Ich habe nur eine kleine Hand. Wenn ich mich anstrenge, passen vielleicht 8 Stück hinein. Das ist eine gute Faustregel, und zwar pro Mahlzeit. So, was zählt alles zu den Nüssen? Wir haben Cashews, Macadamia-Nüsse, Pekannüsse, Walnüsse, Paranüsse, Mandeln. Es gibt so viele Nüsse. Sie enthalten viel Eiweiß, aber wenig Kohlenhydrate. Um also sicherzustellen, dass wir ausreichend Ballaststoffe, Eiweiß und Fette haben und um sicherzustellen, dass wir es mit den Kohlenhydraten nicht übertreiben, schlage ich vor, dass wir den Anteil der Hülsenfrüchte, der Samen und Nüsse in der Mahlzeit vergrößern. Und dafür den Anteil des Getreides an der Mahlzeit verringern. Damit stellen wir auf einfache Weise sicher, dass wir das bekommen, was wir benötigen. Dabei stellen wir gleichzeitig sicher, dass wir nicht so viel von dem haben, was wir nicht brauchen. Anstelle einer Riesenportion Nudeln kann es eine kleine Portion sein, dazu eine schöne, reichhaltige Soße mit Linsen und dazu einen großen Salat. Also einfach das Verhältnis zueinander verändern. So kann man es zum Beispiel mit einer auf Pflanzen basierten Ernährung machen. Womit ich mich jetzt noch etwas beschäftigen möchte, sind die irrigen Vorstellungen, die es heutzutage in der Welt bezüglich des Cholesterins gibt. Jetzt ist ein guter Moment, sich Cholesterin anzusehen, weil die Leber Cholesterin herstellt. Cholesterin wird, wie gesagt, von der Leber hergestellt und 80% des Cholesterins stellt die Leber aus Glucose her. Und nur 20% des Cholesterins wird aus Fett hergestellt. Und das zeigte Dr. Atkins ganz klar. Er zeigte, dass nicht die Butter auf dem Brot das Problem war, sondern das Brot unter der Butter. Oder wenn Sie eher so wie ich essen, ist es nicht das Olivenöl auf dem Brot, sondern das Brot unter dem Olivenöl. Und erinnern Sie sich, wie wir das eingeordnet haben? Brot ist nicht schlecht. Ich würde ja auch aus Deutschland herausgeworfen werden, wenn ich so etwas sagen würde. Nein, ich freue mich immer auf dieses wunderbare Roggen- und Dinkel-Sauerteigbrot. Nein, nein. Nur wenn man damit übertreibt. Nur dann wird es zum Problem. Sehen wir uns also das Cholesterin an. Wir haben das HDL oder Lipoprotein mit hoher Dichte, H für hoch. Und wir nennen ihn mal den guten Kerl. Der Grund, warum das HDL-Protein mit der hohen Dichte der gute Kerl genannt wird, liegt darin, weil er ein Träger ist. Er bringt überschüssiges Cholesterin zur Leber zurück. Und dann haben wir das LDL-Protein mit geringer Dichte. Dieses LDL-Protein wird der schlechte Kerl genannt. Aber wissen Sie, der Körper stellt nichts Schlechtes her. Gott hat auch die LDL-Form für einen bestimmten Zweck geschaffen. Das ist der Reparateur und Instandsetzer. Man findet es also immer dort, wo man eine Reparatur oder Instandsetzung benötigt. LDL macht noch mehr. Es liefert Cholesterin zum Gehirn. Denn das Gehirn liebt Cholesterin. Also spielt es doch eine sehr wichtige Rolle. Wissen Sie, warum das Gehirn Cholesterin liebt? Denn Glucose verbrennt. Nun, das wollen wir rot schreiben. Die Kalorien sind pro Gramm 4 Kalorien. Fett hat pro Gramm 9 Kalorien. Wenn das Gehirn also Fett als Brennstoff nutzt, erhält es die doppelte Menge Energie, als es von Glucose erhalten würde. Sehen Sie, warum das Gehirn Cholesterin liebt? Sehen wir uns also Ihre Funktionsweise im Blut an. Weil es eine geringere Dichte hat, ist LDL immer am Rand des Blutgefäßes und wegen seiner hohen Dichte ist HDL in der Mitte. Es gibt ein Buch mit dem Titel Put Your Heart in Your Mouth von Dr. Natasha Campbell-McBride. In den ersten 3 Kapiteln des Buches betrachtet diese Ärztin alles, was das Endothel schädigt. Diese Zellschicht, die die Arterien auskleidet, beispielsweise Umweltgifte. Früher sagte ich, dass wir jedes Jahr 30.000 begegnen, aber kürzlich las ich, dass es 100.000 sind. Sie sind überall in der Nahrung, die wir essen, in unserer Zahnpasta, in unserem Shampoo, außer sie sind sehr achtsam. Ich weiß, was in meiner Zahnpasta und in meinem Shampoo enthalten ist, weil ich die Inhaltsstoffe sorgfältig durchlese. Und man kann auch welche ohne die unerwünschten Chemikalien kaufen. Die stecken auch in unserer Kleidung, unserem Waschpulver und in der Luft, die wir atmen. Wir müssen also wirklich sehr aufpassen, weil sie einfach überall sind. Aber auf manches kann man achten. Diese Chemikalien können die Zellen, die unsere Arterien auskleiden, zerstören. Es stecken 4000 Chemikalien in Zigaretten. Und auch wenn jemand in einem Haus lebt, das von Schimmel befallen ist, wenn Schimmelsporen in die Blutbahn gelangen, dann können sie die Zellschicht ebenfalls beschädigen. Wenn jemand quecksilberhaltige Zahnfüllungen hat, kann dieses Quecksilber diese Schicht auch beschädigen. Oh, was passiert dann? Was macht das LDL? Es ist der Reparateur und Instandsetzer. Also verschließt es all die Löcher. Aber der Schaden geht weiter, weil die Menschen es ja nicht merken. Viele sind aus Unwissenheit krank. Kein Wunder, dass Ellen White im Buch Auf den Fußspuren des großen Arztes auf Seite 129 schreibt, ein besserer Zustand ist allein zu hoffen, indem das Volk zu richtigen Grundsätzen erzogen wird, damit die Menschen wissen, was den Schaden anrichtet. Und so nimmt der Schaden immer mehr zu. Sehen Sie, es geht immer weiter. Man nennt das Arteriosklerose. Dabei geschieht noch etwas anderes. Überall in unserem Blut sind kleine Eiweißmoleküle. Und wenn jemand eine kohlenhydratreiche Ernährung mit viel Zucker hat, findet sich auch viel Glucose im Blut. Dann verbindet sich die Glucose mit diesen kleinen Eiweißmolekülen und sie werden klebrig. Und diese kleinen klebrigen Moleküle haften sich dann an die Gefäßwände an. Und eines Tages essen sie eine besonders fett- und zuckerreiche klebrige Mahlzeit und ups, ist das Gefäß zu. Da ist ihr Schlaganfall, ihr Herzinfarkt. In den Arterien zum Gehirn ist es ein Schlaganfall und in Arterien des Herzens ein Herzinfarkt. Wenn man sagt, dass Cholesterin Herzkrankheiten verursacht, ist das so, als ob man sagen würde, dass die Feuerwehr Brände verursacht. Sie müssen ja Brände verursachen, denn sie sind immer vor Ort. Oder wenn man sagen würde, dass ein Krankenwagen Unfälle verursacht. Das müssen sie ja, weil sie immer vor Ort sind. Sie sind doch der gemeinsame Nenner. Nein, so ist das nicht. Cholesterin verursacht keine Herzkrankheiten. Es verursacht auch keine Schlaganfälle. Das Einzige, was es macht, ist, seine Aufgabe zu erfüllen, nämlich an den beschädigten Zellwänden. Lassen Sie mich ein paar Bücher und Autoren aufzählen. Einer ist Dr. Malcolm Kendrick, der das Buch The Great Cholesterol Con schrieb. Er sagt, zum ersten Mal wird der normale Spiegel einer notwendigen Substanz eine Krankheit genannt, nämlich das Cholesterin. Es gibt noch ein anderes Buch von Dr. Dwight Lundell, The Great Cholesterol Lie, ein E-Book. Ein weiteres heißt The Great Cholesterol Deception von Dr. Peter Langle. Oder noch The Great Cholesterol Myth von Johnny Biden. Oder The Great Cholesterol Hype. Uns gehen schon die Worte aus. Das ist nicht nur ein Arzt. Das sind ungefähr 6 Ärzte, die ich aufgezählt habe. In ihrem Buch von Dr. Natasha Campbell-McBridge, Put Your Heart in Your Mouth, sagt genau das Gleiche. Und wie heißt das in Sprüche? Wo aber viele Ratgeber sind, gibt es Rettung. Die Leute kennen sich nicht einmal und kommen doch zum gleichen Schluss. Dr. Malcolm Kendrick und Dr. Dwight Lundell sind beide Gefäßchirurgen. Dr. Dwight Lundell hat 10.000 Bypass-Operationen durchgeführt. Und was sagen beide? Es ist ein Märchen. Man kann das nur verstehen, wenn man zur Bibel geht. Wissen Sie, was die Bibel sagt? Dass es einen großen Betrüger gibt, der die ganze Welt verführt und das in so vielen Bereichen. Nein, Cholesterol verursacht keine Herzkrankheiten. Aber leider lebt diese Theorie, dieser Mythos munter weiter. Und so wird der Mensch, der einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatte, auf cholesterinsenkende Medikamente gesetzt. In Australien sind Lipitor und Crestor. Ein anderes Buch, welches wir in unserem Gesundheitszentrum haben, von Dr. Dwayne Lipitor, Slave of Memory. Er ist ein Astronaut und Arzt. Er hatte einen jährlichen Check-up und sein Arzt sagte ihm, na, Ihr Cholesterin ist etwas hoch. Ich muss Ihnen Lipitor verschreiben. 6 Wochen später fand ihn seine Frau im Garten. Er wusste nicht mehr, wer er war und wo er war. Er wusste auch nicht mehr, wer sie war. Sie kamen zu dem Schluss, dass Lipitor daran schuld war und setzten es ab. Nach ein paar Wochen war er wieder völlig klar im Kopf. Ein Jahr später hatte er wieder seine Kontrolluntersuchung. Der Arzt sagte ihm wieder, das Cholesterin ist immer noch etwas erhöht. Doch Dwayne sagte, nein, das nehme ich nicht mehr. Ich bin deswegen fast verrückt geworden. Der Arzt meinte, das passiert sehr selten. Nehmen Sie nur die halbe Dosis. 6 Wochen später fand seine Frau ihn wieder im Garten. Er wusste wieder nicht, wer sie war oder wer er war. Also setzten sie es ab. Später schrieb er seine Geschichte an eine Seite in den sozialen Medien. Innerhalb von Stunden kamen Tausende von Antworten. Mir ist genau das Gleiche passiert. Denn wissen Sie, das Gehirn braucht Cholesterin. Wenn man also diese cholesterinsenkenden Medikamente nimmt, verhindern sie die Cholesterinproduktion in der Leber. Und das Gehirn fängt an zu leiden. Hier die Nebenwirkungen von Cholesterinsenkern. Gedächtnisverlust, Alzheimer, Demenz, Muskelverlust und noch einige mehr, Brustkrebs. Sehen Sie, es ergibt keinen Sinn. Wenn Sie Cholesterinsenker einnehmen und Sie sofort damit aufhören, wird es eine Nebenwirkung geben. Ihr Gedächtnis wird zurückkehren. Das ist so ziemlich die einzige Nebenwirkung, die mir einfällt. Ich sprach mit einer Ernährungsfachfrau. Sie ist 69 Jahre alt. Sie sagte, ich habe den Vorteil, dass ich vor 40 Jahren an der Universität gelernt habe. Sie erklärte mir, wenn vor 40 Jahren der Cholesterinspiegel auf 300 war, so wird in den USA gemessen, war das völlig in Ordnung. In Australien wäre das ungefähr 8,5. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so oder so angibt. Vor etwa 20 Jahren setzten sie es auf 200. In Australien wäre das ungefähr 7,0. Ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland gehandhabt wird, aber heutzutage verschreiben die Ärzte, wenn ihr Cholesterinspiegel über 5 liegt, schon Cholesterinsenker. Wenn mich nun jemand aus den USA anruft und sagt, Barbara, ich habe einen erhöhten Cholesterinspiegel, ich muss Medikamente einnehmen, dann frage ich nach dem Wert. Wenn derjenige antwortet, nun 230, sage ich ihm, das ist ganz normal. Es gibt die Framingham-Herzstudie. Sie wurde in der Kleinstadt Framingham in den USA durchgeführt, um zu beweisen, dass gesättigte Fette und Cholesterin Herzerkrankungen verursachen. Aber das tat sie nicht. Dafür bewies sie, dass Menschen mit einem hohen Cholesterinspiegel nicht an Alzheimer erkrankten. Können Sie sehen, was hier geschieht? Das Gehirn braucht das Fett, es braucht das Cholesterin. Das Gehirn baut ab, wenn es das nicht bekommt. Ja, es ist ein Mythos. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Da draußen ist ein großer Betrüger unterwegs. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 steht, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Man sieht diese Verführung in so vielen Bereichen. Sehen Sie, wie dieser Betrüger den Teil unseres Gehirns angreifen möchte, mit dem wir mit Gott kommunizieren? In Australien werden wöchentlich 1700 neue Fälle von Alzheimer diagnostiziert. Das sollte nicht so sein. Gott hat nie geplant, dass das Gehirn so abbaut, wie man es heute sieht. Ist das nicht diese fettfreie Diät? Sind das nicht die Cholesterinsenker? Wie können nun Herzkrankheiten heilen? Fangen Sie an, wie ein Kaiser zu frühstücken. Essen Sie wie ein König zum Mittag und Abendbrot wie ein Bettelmann. Fangen Sie an, Ihre Kohlenhydrate zu verringern. Fangen Sie mit Ballaststoffen, Proteinen und gesundem Fett an. Was sind das für Fette? Wir werden sie morgen noch ansehen. Im Grunde Fette, wie sie aus der Hand des Schöpfers kommen. Ja, Avocados, Kokosnüsse, Nüsse und Samen. Und mit ein wenig Kokosöl und Olivenöl. Wir werden das noch sehen. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, was die Leber mit Umweltgiften macht, die in unserem Körper gelangen. Denn das ist faszinierend und zeigt uns, dass Gott uns eine Leber gab, um mit diesen Umweltgiften fertig zu werden. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Es ist eine wahre Geschichte. Im Grunde ist es das, was mit unseren Gästen im Gesundheitszentrum geschieht. Sie bekommen 2 Tage nur Säfte. Sie kommen am Sonntag zu uns und haben dort ein wunderbares Mittagessen. Abends haben sie nur eine dünne Suppe, Brühe. Und Montag und Dienstag gibt es nur Säfte für sie. Wenn man dem Körper nur Säfte gibt, braucht der Körper etwas mehr Glukose, um am Laufen gehalten zu werden. Also wird auf einige der Fettzellen zurückgegriffen, damit die zusätzlich benötigte Glukose produziert werden kann. Beim Zugriff auf die Fettzellen werden auch die dort gespeicherten Umweltgifte wieder freigesetzt. Das erklärt auch, warum jemand, der eine Saftkur macht, vielleicht einen schlechteren Atem oder mehr Körpergeruch hat als sonst. Auch was in der Toilette landet, kann einen üblen Geruch haben. Normalerweise sind die Umweltgifte in einem fettlöslichen Zustand. Aber der Körper kann es in einem fettlöslichen Zustand nicht loswerden. Es muss in einen wasserlöslichen Zustand umgewandelt werden. Die Leber setzt das in 3 Phasen um. Wahrscheinlich fängt die Leber schon Montagmorgen mit dem Abbau an. Sie hatten ja kein Frühstück und am Abend zuvor nur Brühe. Erinnern Sie sich, das heißt Gluconeogenese. Dabei werden die Fettdepots angezapft, um die benötigte Glucose herzustellen. Und so wird auch fettlösliche Gifte, Toxine, freigesetzt. In Phase 1 zerlegt die Leber dieses fettlösliche Toxin zu einem Metaboliten. Was ist ein Metabolit? Es bedeutet einfach den ersten Schritt oder Zwischenprodukt im Stoffwechsel. Dieser Metabolit ist sehr flüchtig. Dieser Metabolit produziert auch viele freie Radikale. Dieser Metabolit ist manchmal bis zu 100% giftiger als der Ausgangsstoff. Sie fragen sich vielleicht, was macht der Körper da? Was hat die Leber da angestellt und etwas geschaffen, das 100-mal giftiger ist, als es ursprünglich war? Man kann es sich ungefähr so vorstellen. Wenn man den Schuppen im Garten aufräumt, kann es 100-mal chaotischer aussehen als vorher, weil es ein Prozess ist. Und in dieser Zeit braucht Ihre Leber gewisse Dinge. Die Leber braucht in Phase 1 Antioxidantien. Antioxidantien werden auch Radikalfänger genannt, weil sie alle freien Radikale beseitigen. Sie haben viele zusätzliche Elektronen. Das bekannteste Antioxidant ist Beta-Carotin. Beta-Carotin findet sich in all ihrem gelb, orangen und grünen Gemüse. So bekommen unsere Gäste alle 2 Stunden entweder einen Karottensaft oder grüne Säfte oder Karottenapfelsaft mit etwas roter Beete. Alle unsere Säfte sind entweder orange oder grün oder rötlich wegen der roten Beete. Damit liefern wir viel Beta-Carotine. Wir supplementieren auch mit Vitamin C. Vitamin C ist nicht nur Ascorbinsäure. Die Ascorbinsäure braucht auch noch Bioflavonoide. Dann ist es komplett. Und noch Vitamin E. Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin. Woher bekommen unsere Gäste ihr Vitamin E? Wir servieren einen Proteindrink. In diesem Proteindrink sind entweder Mandeln oder etwas Sojamilch mit etwas Kokosnusscreme. Und darin steckt viel Vitamin E. Das schreibe ich jetzt quer, weil das keine Antioxidantien sind, aber das wird in Phase 1 des Entgiftungsprozesses in der Leber benötigt, nämlich Mineralstoffe und B-Vitamine. Innerhalb von 36 Stunden setzt Phase 2 bei einem solchen Detox-Programm ein. Nach etwa 36 Stunden Fasten startet Phase 2. Bei unseren Gästen setzt diese Phase 2 normalerweise am Dienstagmorgen ein. In Phase 2 wird dieser sehr toxische Metabolit von der Leber mit Aminosäuren verbunden. Dieser hochgradig toxische Metabolit wird also mit Aminosäuren verbunden. Der Fachausdruck dafür ist Konjugationsreaktion. Diese Vereinigung des Zwischenprodukts mit den Aminosäuren schafft den erwünschten wasserlöslichen Zustand. Wenn es einmal wasserlöslich ist, kann es leicht aus dem Körper ausgeschieden werden. Phase 2 läuft in Verbindung mit Phase 3 ab. Mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Und in Phase 3 wird das Gift über die Schweißdrüsen ausgeschieden oder auch über den Darm oder der Körper scheidet es auch über die Nieren aus. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass jemand, der ein Detox-Programm durchführt, dass derjenige ausreichend Wasser trinkt. Wir haben auch eine kleine Dampfsauna. Jeden Nachmittag gehen unsere Gäste in die Dampfsauna und das hilft ihnen zusätzlich viel zu schwitzen. Es ist also wichtig, dass diese Organe zu Höchstleistungen angeregt werden, damit die Abbauprodukte ausgeschieden werden können. Gott sei Dank hat er uns eine Leber gegeben, die mit fettlöslichen Giftstoffen fertig werden kann, denen wir alle tagtäglich ausgesetzt sind. Wenn wir dem Körper die richtigen Bedingungen dafür geben. Was wird in Phase 2 benötigt? In Phase 2 benötigt man Eiweiß. Wie bekommt jemand während des Saftfastens Protein? Erinnern Sie sich, die Gäste fasten Montag und Dienstag. Am Montag enthält jeder 2 Säfte, also der um 10 Uhr und der um 14 Uhr hat eine Proteinergänzung. Aber am Dienstag, wenn die Gäste in Phase 2 kommen, erhalten sie 3 Proteindrinks. Einen am Morgen, einen mittags und einen am Nachmittag. Denn ihre Leber braucht jetzt vermehrt Aminosäuren. Wenn jetzt jemand an unserem Programm teilnimmt, der ein Vietnam-Veteran ist, die haben viele Giftstoffe in sich oder ein Maler, eine Friseurin, eine Reinigungskraft. Sie sind alle so vielen Umweltgiften ausgesetzt, dass wir ihnen jedes Mal einen Proteindrink geben. Also um 8, um 10, um 12 und nachmittags um 14 und um 16 Uhr. Und manchmal sogar einen am Abend. Denn sie brauchen eine Menge Aminosäuren, damit die sich mit dem ganzen giftigen Metaboliten verbinden können, um diese in einen wasserlöslichen Zustand umwandeln zu können. Ich hielt einmal in den USA einen Vortrag vor einer großen Zuhörerschaft. Danach kam ein Mann zu mir und sagte: Ich bin ein Wissenschaftler. Was Sie sagen, ist faszinierend. Das ist nicht für Laien, das ist für Akademiker. Ich sagte ihm: Aber auch Laien haben eine Leber. Das sind wichtige Informationen. Wir leben im Jahr 2021. Wir sind doch heutzutage so vielen Umweltgiften ausgesetzt. Dieses Wissen stellt sicher, dass unsere Leber all die Nährstoffe erhält, die sie braucht, um uns effektiv von Umweltgiften zu befreien. Das sind doch notwendige Informationen. Und was ist mit Phase 3? Was wird in Phase 3 benötigt? Phase 3 benötigt gute Fette. Wie bekommt man bei einem Detox-Programm Fett? Wir geben diese Proteindrinks. Das Protein steckt in Erbsenpulver. Man kann sich gute Erbsenproteinpulver oder Hanfproteinpulver besorgen oder auch aus braunem Reis. Man kann sehr gute pflanzliche Proteinpulver bekommen. Lesen Sie die Inhaltsangabe. Wir haben kein Interesse an Zucker. Wir wollen so wenig Inhaltsstoffe wie möglich. Wir fragen auch nach, ob das Protein einen enzymatischen Prozess durchlaufen hat, damit es eine leicht verdauliche Form erreicht hat. Denn während des Fastens wollen wir keine Verdauung. Wir wollen keine Verdauung. Deshalb geben wir keine Ballaststoffe. Wir wollen ja, dass dieses Fett abgebaut wird. Deswegen heißt es Detox-Programm. Es reinigt den Körper. Dieser Entgiftungsvorgang reinigt den Körper nach und nach und verringert diese giftigen Depots, die sich unweigerlich in jedem Körper befinden. Diese Informationen, wie der Körper richtig funktionieren kann, sind wichtig für uns. Ich denke, für uns heute sind diese Informationen wichtiger denn je. Zuallererst sollten Sie Ihre Wohnung auf Umweltgifte überprüfen. Fangen Sie in den Küchenschränken oder der Spüle an. Womit reinigen Sie Ihr Geschirr? Es wäre auch gut, sich in Ihrem Putzschrank die Waschmittel anzusehen. Meine Damen, es wäre auch dann der Zeit, einen Blick aufs Make-up zu werfen. Ich habe einen Lippenstift, den ich oft bei Filmaufnahmen trage, der besteht aus Castoröl und rotem Lehm. Das sollte unser Ziel sein. Keine zusätzlichen Giftstoffe. Wir werden trotzdem einigen ausgesetzt sein. Es gibt genug, worauf wir keinen Einfluss nehmen können, aber was in unserem Haushalt ist, darüber können wir bestimmen. Es ist an der Zeit, hier nachzuforschen, und das macht unserer Leber das Leben einiges leichter. Ihre Leber muss mit genug Wasser versorgt sein. Trinken Sie genug. Ihre Leber braucht genug Ruhe. Schlafen Sie 8 Stunden in der Nacht. Ihre Leber braucht auch jeden Tag Bewegung. Bei jedem Schritt wird auch die Leber bewegt. Es ist an der Zeit, der Leber die richtigen Bedingungen zu gewähren.